Ja, genau.
Disruption.
Und dass
Okay.
die, dass das natürlich auch eine occupational transition ist, das hängt ja alles zusammen. Ne?
Ja, das erklärst du uns dann. Ich habe keine
Ja,
Ahnung.
okay.
Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland.
Ja, schön, dass ihr wieder an den Endgeräten seid.
Hallihallo.
Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Artikel, beziehungsweise mit einer Autorin, die einen Artikel für die Ergopraxis vom Thieme Verlag geschrieben hat. Und wir besprechen heute mal die Occupational Science. Was wir oder wie wir darauf eingehen, das im späteren Verlauf. Ich möchte natürlich erstmal anfangen, Rebecca Lang wirklich herzlich zu begrüßen. Und ja, hallo Rebecca, vielleicht
Hallo.
Kannst du dich gleich vorstellen und dass wir einen Eindruck bekommen.
Ja, gut. Hallo, ich bin Rebecca Lang, das hast du ja schon gesagt. Ich habe 1996 mein Examen in NRW gemacht und habe dann sehr, sehr lange Zeit, nämlich über 20 Jahre, akutpsychiatrisch gearbeitet in einer akutpsychiatrischen Abteilung, also nicht in einem Fachkrankenhaus. Ich habe währenddessen immer schon sehr, sehr gerne an Berufsfachschulen als Honorarkraft gearbeitet in verschiedenen Fächern, verschiedenen Bereichen, hauptsächlich psychiatrisch und geriatrisch. Und habe dann während meiner Arbeit in der Psychiatrie eine Berufskrise bekommen oder eine Identitätskrise bezüglich meines Berufes und habe mich nochmal mit über 40 auf den Weg gemacht und habe studiert Ergotherapie in den Niederlanden. Habe meinen Bachelorabschluss mittlerweile gemacht und habe auch mein Berufsfeld komplett gewechselt. Ich bin raus aus der praktischen Arbeit und rein in die Lehre und mache jetzt neben Honorarkraftunterricht, bin ich seit 2,5 Jahren fest angestellt an einer Berufsfachschule.
Das hört sich nach einem interessanten Werdegang an. Noch jemand aus Herlen.
Genau, eine tolle Hochschule.
Das stimmt, kann ich nur bestätigen.
Ja.
Du hast ja einen Artikel in der Ergopraxis, deswegen oder in der kommenden Ergopraxis, deswegen bist du ja auch bei uns. Kannst du uns kurz erläutern, worum es denn in deinem Artikel geht? So ein bisschen zusammenfassen?
Ja, es geht vor allen Dingen um die Corona-Pandemie, um den Corona-Lockdown speziell. Und es geht um Inhalte aus der Occupational Science. Da sage ich jetzt schon wieder so ein paar fremdländische Worte, also Occupational Transition zum Beispiel. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal näher drauf ein. Im Corona-Lockdown haben wir alle festgestellt, dass diese Zeit von außen auferlegt, nämlich durch die Politik, einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Handlungen, auf unsere täglichen Aktivitäten hatte. Auf einmal haben wir Dinge nicht mehr gemacht. Also zum Beispiel sind wir nicht mehr wie gewohnt zur Arbeit gegangen oder wir sind nicht mehr zum Sport gegangen, weil die Sporthallen zu waren. Wir haben unsere Freunde nicht mehr getroffen, weil wir halt im Lockdown waren. Andere Handlungen, Tätigkeiten haben sich massiv verändert. Also ich zum Beispiel habe nicht mehr präsent unterrichtet, sondern ich habe Online-Unterricht gemacht. Und so hat jeder von uns in diesen Wochen wahrscheinlich oft unbewusst mitbekommen, dass sich da was ganz massiv verändert hat. Und als Ergotherapeutin habe ich eben festgestellt, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Betätigung. Und das nennt die Occupational Science, also die Wissenschaft über Betätigung, nennt es Occupational Transition. Und darüber habe ich geschrieben. Und zwar habe ich meine Berufsfachschülerinnen und Fachschüler gebeten, die eigenen Betätigungserfahrungen im Lockdown zu beschreiben und von ihren Erfahrungen zu berichten. Und ich habe das mit verschiedenen Kursen gemacht, insgesamt mit 4 Kursen. Einmal habe ich denen das MOHO, das Modell of Human Occupation, beigebracht. Und da gibt es ja diese Sache mit Betätigungsidentität, Betätigungskompetenz und Betätigungsanpassung. Und anhand der Erfahrungen im Corona-Lockdown haben sie sich das erarbeitet. Also was bekomme ich für neue Kompetenzen? Was verändert sich an meiner Betätigungsidentität eigentlich, wenn ich Dinge nicht mehr machen kann oder anders machen muss? Und wie schaffe ich diese Betätigungsveränderung zu überwinden? Und mit anderen Kursen haben meine Kollegin und ich das Action Over Inertia, das ist ein psychiatrisches Modulsystem aus Kanada. Da gibt es Aktivitätsprotokolle und die habe ich die Schüler ausfüllen lassen und daran analysieren lassen, was sie jetzt anders machen als vor der Corona-Pandemie. Mhm.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend, mal diesen Lockdown-Prozess auch aus Sicht eines Ergotherapeuten zu sehen, ne? Und dann
auf alle Fälle,
in Verbindung mit einem Thema, wo viele Therapeuten vielleicht erstmal denken, was ist denn das? Occupational Science.
Ja.
Genau, das würde ich gleich mal aufgreifen. Rebecca, du hast jetzt gesagt, die Occupational Science, und ich würde gerne mal vielleicht, dass du mal den Kolleginnen und Kollegen mal erklärst, was ist das überhaupt? Mit was beschäftigt sich die Occupational Science? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele benutzen die Begrifflichkeit und keiner genau kann so ein bisschen, weiß nicht, sagen, was das ist. Oder vielleicht kannst du uns das mal erläutern.
Also Occupational Science heißt ja eigentlich übersetzt Betätigungswissenschaft. Und das sagt das Wort schon. Es ist eine Wissenschaft, die sich mit menschlicher Betätigung beschäftigt, sich einmal anschaut, wie Betätigung eigentlich abläuft, in welchen Umfelden sie abläuft und in welchen unter welchen Bedingungen Betätigungen abläuft oder menschliches Handeln. Und wie das, also das menschliche Handeln, Auswirkungen hat auf Wohlbefinden und Gesundheit. Die Occupational Science, das sind Forscherinnen und Forscher, die Untersuchungen machen über menschliche Betätigung, die Modelle entwickeln, die zum Beispiel sagen, Betätigung ist immer das Bindeglied zwischen der Person und der Umwelt. Also was wir tun, ist sehr individuell abhängig, wie wir sind, aber es ist auch immer abhängig von dem, was uns umgibt. Ob das jetzt die soziale Umwelt, also unsere Mitmenschen sind, oder die physische Umwelt, also unsere Umwelt draußen auf der Straße oder Möbel oder wie auch immer. Und das schaut die Occupational Science sich eben an.
Das hört sich ja sehr soziologisch an irgendwie.
Ja.
Sind da jetzt noch andere Berufsgruppen damit verankert oder ist es jetzt eine reine Wissenschaft für Ergotherapeuten oder für Ergotherapeutinnen oder wie ist das angelegt? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist grundsätzlich eine sozialwissenschaftliche Disziplin, das ist schon richtig. Aber es ist eben, wenn wir uns anschauen, was das für die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten bringen kann, eben also unsere Bezugswissenschaft eigentlich. Also in der Vergangenheit haben wir ja sehr viel aus der Psychologie oder aus der Medizin auch bezugswissenschaftlich gearbeitet. Und wenn wir als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten die menschliche Betätigung als Kernthema unserer Arbeit zugrunde legen, dann ist die Occupational Science ureigene Bezugswissenschaft. Also näher kann es nicht sein. Mhm. Auch wenn es natürlich sozialwissenschaftliche Betrachtungsweisen sind, ja.
Ich würde mal kurz einhaken. Und zwar, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen ein bisschen unterhält und man kommt so auf das Thema Occupational Science, dass viele oder einige schon zu mir gesagt haben, ja, was soll ich damit? Ne? Ich möchte mit meinen Klienten oder Patienten dann arbeiten und dieses Wissenschaftliche drumherum. Vielleicht kannst du dich mal aussprechen für die Occupational Science. Wofür brauchen wir die als Berufsgruppe und welchen Stellenwert hat das für uns? Warum ist es wichtig und was bringt sie uns?
Also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, eine Bezugswissenschaft zu haben, die eben wissenschaftliche Erkenntnisse generiert. Und zwar einmal, dass wir unsere Arbeit auf dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse argumentieren können. Also wir sagen nicht als Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen, ich mache das, weil ich das so fühle, ich glaube, dass das gut ist, sondern mit einer Bezugswissenschaft können wir ganz klar sagen, dass Forschungen das und das belegen. Also wir arbeiten evidenzbasiert, nennt sich das. Das Zweite ist, finde ich, dass die Occupational Science durch ihre Modelle oder ihre Modellentwicklungen unsere Arbeit auch sichtbarer macht. Also mithilfe von Modellen finde ich, ist unsere Arbeit erklärbarer, verdeutlichbar für andere Berufsgruppen. Und ich glaube, oder nein, ich glaube das nicht, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, dass mithilfe eines wissenschaftlichen Backgroundes es auch einfacher ist, sich von anderen Berufsgruppen abzugrenzen, im positiven Sinne, also die eigene Berufsidentität auch mehr zu schärfen. Ich weiß einfach, dass Betätigung mein Kernthema ist und kann das vor anderen Berufsgruppen auch positionieren und gleichzeitig aber auch abgrenzen. Ich kann sagen, bis hierhin geht mein Aufgabenbereich und da fängt deiner an. Aber ich kann auch sagen, nee, Moment mal, das, was du machst, ist mein Aufgabenbereich. Und das funktioniert eben, finde ich, mit einem theoretischen Hintergrund sehr gut.
Und einmal, also das letzte Mal hake ich jetzt noch rein. Wie ist denn das, wenn die Occupational Science, also die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten jetzt wissenschaftlich arbeiten auf der Grundlage der Occupational Science, beschäftigt man sich da noch mit anderen Berufsgruppen? Holt man die sich mit ins Boot oder wie bedient man sich dort? Weil ich glaube ja, dass die Ergotherapie in der Occupational Science ja noch recht jung ist. Und also ist jetzt eine Hypothese von mir, vielleicht kannst du das widerlegen. Und inwieweit ist das, dass man sich mit anderen Berufsgruppen zusammen tut und dort zusammenarbeitet? Funktioniert das oder findet das überhaupt statt?
Also meinst du jetzt Arbeit mit Berufsgruppen oder meinst du Auseinandersetzung mit anderen Bezugswissenschaften?
Beides, also Bezugswissenschaften, aber eben auch, wenn man forscht, also ist ja eine Wissenschaft, ob man sich auch mit anderen Berufsgruppen austauscht in dem Fall. Weil eine Occupational Science, ich weiß ja nicht, deswegen habe ich vorhin gefragt, das inkludiert ja mehrere Berufsgruppen außer die Ergotherapie noch, ne? Also es gibt ja noch mehr Berufsgruppen, glaube ich, die sich damit ja beschäftigen.
Ja.
Gibt es da einen Austausch? Gibt es da irgendwie ein Plenum oder wie findet das statt?
Also das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, aber es wäre natürlich sehr sinnvoll, dass Psychologen, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, dass die zusammenarbeiten, natürlich auch zusammen forschen. Es gibt ja auch ergotherapeutische Studiengänge, die übergreifend sind. Die
Ja.
Ich fand es jetzt auch nochmal für mich als relativer Laie mit diesem Thema schön, dass du formuliert hast, wir haben uns ja bis jetzt immer nur auf die Medizin und die Psychologie und solche sehr bekannten Fachbereiche bezogen und die Occupational Science quasi ermöglicht uns da einfach nochmal andere Dinge, weil sie uns auch in der Abgrenzung bestärkt, um uns einfach auch nochmal zu identifizieren. Das fand ich wirklich sehr schön, genau. Um so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, was ist denn das überhaupt und was kann ich denn da als Mehrwert auch nochmal für mich rausziehen? Oder wo, vielleicht kriege ich einen anderen Blickwinkel nochmal zur Ergotherapie, weil momentan ist ja dieser medizinische und psychologische Blickwinkel eben aus diesen Fachbereichen schon noch sehr dominant. Ne?
Ja.
Genau. Ich finde, das haben wir gut umrissen. Jetzt tauchen wir ein bisschen tiefer in die Occupational Science ein. Da gibt es so ein paar Begrifflichkeiten. Ich glaube, das ist für alle ganz gut, für die Hörer, wie auch für mich. Wenn du die einmal so ein bisschen und für Robert, wenn du die einmal so ein bisschen erklärst. Und zwar kursieren die Begrifflichkeiten Occupational Disruption und Occupational Transition. Was ist denn das?
Ja, das finde ich, das schließt sich jetzt sehr schön an die Frage von vorher an. Ich fange mal an mit der Occupational Transition. Also Transition heißt Veränderung, ne? Also es geht um Veränderungsprozesse. Und das hat die Psychologie in den 60er und 70er Jahren schon sehr, sehr intensiv untersucht. Es gibt viele Artikel über Transitionsprozesse von Menschen. Also wie ein Veränderungsprozess beginnt, wie er durchlaufen wird, wie er bewältigt wird. Also Trauerprozesse, schwere Erkrankungen, Arbeitslosigkeit, sowas. Das hat die Psychologie, wie gesagt, schon untersucht und hat unter anderem auch gesagt, ja, da verändert sich auch menschliches Handeln. Das ist aber unter anderem erläutert, unter mehreren anderen Aspekten, die sich in Veränderungsprozessen verändern. Und das, was jetzt an der Occupational Science das Besondere für mich als Ergotherapeutin ist, ist eben, dass die das Schlaglicht auf die Betätigung innerhalb von Transitionsprozessen wirft. Und sie nennt das eben Occupational Transition, weil sie sagt, menschliche Betätigung ist in Veränderungsprozessen so zentral, sowohl zur Bewältigung als auch als verändertes Element, dass sie da so den Schwerpunkt drauf legt. Also das heißt, ein lebensveränderndes Ereignis wird mit Hilfe von angepassten oder neuen Betätigungen bewältigt. Also nehmen wir mal an, so das Schnellste, was Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten vielleicht in den Kopf kommen, sind schwere Erkrankungen oder Unfälle. Da verändert sich von jetzt auf gleich, beispielsweise durch einen Schlaganfall oder einen schweren Verkehrsunfall, ganz viele Betätigungen. Wir können Dinge nicht mehr tun. Wir sind entweder gelähmt oder wir haben Gliedmaßen nicht mehr oder wie auch immer. Auf jeden Fall können wir die Betätigungen, die uns bis zu dem Zeitpunkt bedeutungsvoll waren oder die zu unseren Gewohnheiten gehörten, die sind nicht mehr ausführbar. Das heißt, eine Veränderung, ein lebensveränderndes Ereignis hat direkt Auswirkungen auf Betätigung. Und der zweite Schritt ist, dass wir das bewältigen mit Betätigung. Und zwar, indem wir unsere Handlungen verändern oder auch neue hinzufügen. Und genau darüber habe ich ja geschrieben in Bezug auf den Lockdown in der Corona-Pandemie, dass eben meine Schülerinnen und Schüler beschrieben haben, das und das konnte ich von jetzt auf gleich nicht mehr tun. Ich konnte meine Freundin nicht mehr besuchen, ich konnte nicht mehr reiten, weil die Reithalle zu war. Ich kann nicht mehr so einkaufen, wie ich es gewohnt bin, weil ich totale Angst habe und so weiter. Und sie haben das aber im Laufe der Zeit bewältigt mit veränderten Betätigungen. Das kennen wir alle. Also wir sind nicht mehr ins Fitnesszentrum gegangen, sondern wir haben Workout-Programme zu Hause oder im Garten gemacht. Oder wir haben unsere Freunde nicht mehr getroffen, sondern wir haben die ganzen Internet-Chatrooms und was auch immer gefunden, um zu kommunizieren.
So. Das ist auf jeden Fall sehr greifbar, also für mich zumindest, der Begriff Occupational Transition. Wie wird es dann weitergehen mit der Occupational Disruption oder was versteht man denn darunter?
Genau, das habe ich eigentlich schon drin gehabt, nur nicht als solchen Begriff. Disruption heißt Unterbrechung. Und das ist eben ein Phänomen, was es in Veränderungsprozessen, in Transitions geben kann, dass eine Betätigung aufhört, dass sie nicht mehr auszuführen ist. Das ist meistens zeitlich begrenzt, vorübergehend. Und steht häufig zu Beginn der Transitionsprozesse. Also das ist dieses typische, ich bekomme einen Schlaganfall und meine bisherige Betätigung zu joggen findet nicht mehr statt, kann ich nicht mehr ausführen. Das ist eine typische Occupational Disruption, ein Teil.
Okay, okay.
Jetzt wird es für mich auch klarer, ja. Sehr interessant, wirklich.
Und man kann es jetzt auch, finde ich, so weg von der Ergotherapie mehr ins Sozialwissenschaftliche gehen. Was passiert bei Arbeitsplatzverlust, plötzliche Arbeitslosigkeit? Was verändert sich da auf einmal an Betätigungen? Und was müssen wir an Betätigungen generieren, damit wir mit diesem Ereignis klarkommen? Auch die Berentung ist auch ein ganz typischer Transitionsprozess. Und unsere Ergotherapie-Schülerinnen und Studentinnen, die lernen eben auch, dass es ganz wichtig ist, diesen Übergang in die Rente mithilfe von Betätigung zu gestalten. Das genau ist das Wesen, worüber ich geschrieben habe.
Ich finde, es hört sich so super interessant an. Ne?
Ja, das wirklich.
Ist es auch. Ja, das macht irgendwie total Lust auf mehr. Also das ist Ist eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen, ja.
Ich bin ein ganz großer Fan. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ja zum Beispiel auch für Seniorinnen und Senioren der Einzug ins Heim eine Wahnsinnstransition ist. Mhm. Und wie häufig begleiten wir Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Menschen in dieser Lebenssituation oder kurz nach Heimeinzug.
Mhm, richtig, ja.
Ja, und dann haben die schwerste Depressionen, wollen nicht mehr leben. Wir wissen ja, dass Menschen nach dem Heimeinzug häufig nicht mehr lange leben. Und können wir vielleicht mit dem Wissen um Transitionsprozesse da ein bisschen mehr Wellbeing, also Wohlgefühl hinbekommen für diese Menschen?
Ja, das würde dann ja auch greifen bei dem erweiterten Klienten, ne, oder der Klientin, also den Angehörigen. Ja. Da gibt es ja auch Veränderungsprozesse.
Richtig.
Ja, wenn der Ehemann einen Schlaganfall hat und die beiden sind zusammen jeden Sonntag spazieren gegangen, das funktioniert für die Ehefrau jetzt auch nicht mehr.
Richtig.
Ja, auf alle Fälle, ja. Super genau. Interessant.
Oder die Ehefrau geht alleine und schon ist es eine veränderte Betätigung.
Absolut, ja.
Ja. Mhm.
Das kann man in ganz unterschiedlichen Blicken betrachten. Mutterschaft ist auch etwas, wo wir uns neu darauf einstellen müssen mit veränderten Betätigungen oder Flucht, Migration, alles Themen, die wir eigentlich tagtäglich als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten um uns haben.
Mhm, ja.
Super interessant. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen.
Ja.
Wirklich jetzt, ja. Ich glaube, da hast du mich gerade ein bisschen angetriggert mit.
Ja. Also ich habe im März, glaube ich, ein bisschen verrückt gesagt, ich bin aus ergotherapeutischer Sicht sehr begeistert über den Lockdown, weil mir das so deutlich machte, was passiert. Und ich dachte, Mensch, in dem Moment kann ich das meinen Schülerinnen so deutlich an der eigenen Erfahrung verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, wenn Betätigung plötzlich wegfällt oder verändert werden muss. Und das haben die auch echt toll gemacht, muss ich sagen.
Also ich fand den Lockdown, das hört sich auch ein bisschen makaber an, auch sehr interessant. Ich studiere noch Soziologie und das ist natürlich schön, also das ist schön zu beobachten, interessant zu beobachten, wie sich so die Gesellschaft und Kontext verändert.
Ja.
Genau, jetzt hast du schon deine Schülerinnen und Schüler angesprochen.
Ja.
Und du hast ja, wie gesagt, beschrieben, dass durch diese Pandemie, die wir ja gegenwärtig noch haben, diese Occupational Disruption eben kommen kann und die sich eben auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler negativ ausgewirkt hat. Mhm. Jetzt ist unsere Frage hin zum mehr Praktischen. Hast du oder ihr Erfahrung sammeln können, wie sich eben diese Occupational Disruption auf die Klientinnen ausgewirkt hat? Habt ihr da irgendwie Erfahrung sammeln können?
Ja, also ein bisschen habe ich ja da schon von erzählt, wenn wir uns den Schlaganfall-Klienten vorstellen. Aber ich habe natürlich aufgrund meiner langen Tätigkeit in der Psychiatrie einen psychiatrischen Blick. Und ich kann ganz klar sagen, dass psychische Erkrankungen sich auch massiv auf das Wellbeing auswirkt, wenn es zu Disruptions kommt. Also beispielsweise hatte ich eine Klientin, die durch eine schizophrene Erkrankung ihr Studium abbrechen musste. Ja, und alle Betätigungen, die mit dem Studium verbunden waren, sind eben unterbrochen worden, was auch immer das alles war. Und ihr Wellbeing oder ihr Wohlgefühl war massiv beeinträchtigt. Ja, sie hatte Versagensgefühle, Perspektivlosigkeit, das habe ich sehr deutlich wahrgenommen. Und da gibt es viele, viele Beispiele, also bei Angsterkrankungen nicht mehr alleine einkaufen gehen zu können beispielsweise und sich mit Abhängigkeitsgefühlen herumzuschlagen. Ja, jetzt muss ich andere fragen, ob sie für mich einkaufen gehen oder ich brauche Begleitung oder sowas. Ja. Eine Klientin konnte aufgrund einer schweren Depression die Wohnung nicht mehr sauber halten und hat sich furchtbar geschämt und total zurückgezogen von allen sozialen Kontakten, weil sie es einfach nicht mehr geschafft hat, zu putzen, aufzuräumen, zu spülen. Also da könnte ich jetzt so weitermachen. Es gibt unglaublich viele Erkrankungen, die die alltäglichen Betätigungen, die wir gewöhnt sind auszuführen, längerfristig oder vorübergehend wirklich total unterbrechen.
Mhm. Du beschreibst ja, dass diese Occupational Transition, die man ja bewältigen muss, zu diesem Wellbeing und Wohlbefinden letztendlich führen soll für den Patienten. Ne? Ich glaube, für viele ist es immer noch so ein bisschen theoretisch, wahrscheinlich auch aufgrund der Begrifflichkeiten und wahrscheinlich aufgrund des Blickwechsels jetzt auch ein bisschen. Um die Occupational Science ein bisschen praktischer verstehen zu können, wie können Kolleginnen und Kollegen denn das umsetzen letztendlich in ihrer Arbeit?
Ja, also ich hoffe, dass dieser Podcast jetzt dazu beiträgt, das zu verstehen. Ich glaube,
das brauchen wir auch.
Ja, ich glaube, es geht in allererster Linie um eine Sensibilisierung. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen sich verdeutlichen, dass Erkrankungen, Unfälle, Wechsel von Gewohnheiten, Wechsel von Rollen immer einen Einfluss auf Betätigung hat und das einen Einfluss auf Wohlbefinden hat und das wiederum aus ergotherapeutischer Sicht mit Betätigung bewältigt werden kann. Das bedeutet, der zweite Punkt ist, dass wir konsequent betätigungszentriert arbeiten. Also dass wir als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten die Betätigung so im Fokus unseres Denkens und Handelns haben, dass sich eben sowohl verdeutlicht wird, was lebensverändernde Ereignisse für eine Auswirkung auf Betätigung haben und gleichzeitig, was Betätigung auch für eine Möglichkeit gibt, dies genau zu bewältigen. Weil jede Erkrankung, jeder Unfall, viele, viele Dinge, mit denen die Menschen zu uns kommen in der Praxis, sind lebensverändernd, sind Ereignisse, wo Dinge, die einem wichtig sind, nicht mehr ausgeführt werden können oder Menschen Betätigungen nicht zufriedenstellend ausführen können. Mhm.
Bist du da in deiner praktischen Arbeit, hast du da irgendwie für dich einen Leitfaden gehabt, dass du das irgendwie eine Art, ja, Gespräch, Interview geführt oder wie kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen, wie man das so, ja, wie es vonstatten gehen sollte oder dass man so ein bisschen was Praktisches noch an die Hand gibt. Ich weiß, es ist sehr weitläufig, aber
ja, also
wie geht man das Thema am besten an? Also,
ja, also dadurch, dass ich 1996 Examen gemacht habe, habe ich ja sehr, sehr funktionsorientiert noch gelernt und die Umstellung war nicht einfach, weil sie eben auch im Kopf stattfinden muss und dann jeweils in der Institution und wir zum Teil Rahmenbedingungen haben, die sehr schwierig sind. Für mich ist es ganz wichtig, Erstgespräche im Einzel zu führen, Einzelgespräche am Anfang der Behandlung. Das war beispielsweise in meiner Institution überhaupt nicht vorgesehen und wurde auch als unwirtschaftlich eher abgelehnt. Okay. Dadurch, dass ich Abteilungsleitung war, konnte ich aber so ein bisschen machen, was ich wollte und habe das für mich einfach gemacht. Und wenn ich im Einzelgespräch Menschen frage, was ihre bedeutungsvollen Betätigungen sind, was sie tagtäglich tun, die Occupational Science nennt das Occupational Profile, also ein Betätigungsprofil zu Beginn der Behandlung erheben, damit ich weiß, womit beschäftigt der Mensch sich, was tut der den ganzen Tag. Mhm. Und dann, wenn ich das tue, kann ich eben schauen, was davon ist problematisch in der Ausführung. Und dann bin ich eigentlich schon in der richtigen Richtung. Ja, ich gucke auf die Betätigung und schaue, was kann an der Betätigung verändert werden, damit wieder ein Wohlbefinden erreicht wird. Mhm. Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist das Einzelgespräch über Betätigung.
Okay. Ja, wie gesagt, da kann man nur dazu aufrufen, da wirklich auch ein bisschen Mut zu haben, ne? Weil wir wissen ja selbst, es ist immer schwer, in gewissen Rahmenbedingungen dann etwas umzugestalten. Und da kann man immer wieder nur sagen, das haben wir ja schon des Öfteren auch im Podcast gesagt, macht es nicht bei jedem Klienten sofort, ne? Sondern nehmt euch wirklich ein, zwei Klienten raus, wo ihr das wirklich ausprobiert, mal wirklich hin zur Betätigung und dass man sich langsam herantastet, weil sonst kommt die Frustration und dann resigniert man und dann ist es dann letztendlich auch nichts gewonnen daraus.
Richtig. Und nicht immer nur limitierend sind ja die Einrichtungen oder das eigene Wissen, sondern manchmal auch der Patient, der einfach sagt, ey, du bist hier Dienstleister und Heilmittelbringer, mach meine Hand gesund oder mach mich gesund oder sowas.
Ja, da möchte ich für meine psychiatrischen Klientinnen mal einen Stab brechen. Das sind ja Klientinnen, die genauso in diesem medizinisch-funktionellen Kontext groß geworden sind, quasi in Anführungsstrichen. Das sind Klientinnen und Klienten gewesen, die ich über viele Jahre begleitet habe, chronisch erkrankte Menschen. Und als ich mich auf den Weg gemacht habe, mehr betätigungszentriert zu arbeiten, haben die sich natürlich am Anfang gewundert. Weil ich habe die gefragt, was möchten Sie gern verändern? Und dann haben die gesagt, ja, wieso, das müssen Sie doch wissen. Ja, weil die das einfach gar nicht gewohnt waren, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Das hat sehr viel mit dem System Psychiatrie zu tun. Ja. Und dieses Empowerment, also die Befähigung, für sich selber einzutreten, hatten die nicht. Haben sie sich aber drauf geschafft. Viele von denen haben im Laufe der Zeit mit mir diesen Wandel gemacht. Das war ganz toll. Und irgendwann standen die bei mir in der Tür und sagten, Frau Lang, ich würde ganz gern das und das machen. Zu Hause habe ich festgestellt, das fällt mir richtig schwer. Was können wir denn daran ändern? Großartig. Ganz schwer kranke Menschen. Das heißt, es ist eine tolle Reise, die man da macht. Ich kann da nur zu einladen und zu motivieren, es zu probieren.
Finde ich sehr schön. Und gibt es auch gleich eine tolle Überleitung zu meiner letzten Frage, zu unserer letzten Frage. Wer hat dich denn jetzt letztendlich inspiriert, also sich mit der Occupational Science zu beschäftigen? Und ich hänge noch eine Frage ran. Wenn man jetzt wirklich Lust hat, dort mit tätig zu sein in der Occupational Science, weil es gibt es ja auch eine Vereinigung in Deutschland, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, ne? Also man möchte dort aktiv werden. An wen wendet man sich am besten? Kann man das überhaupt einfach machen? Und erklär mal.
Also erstmal, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Durch Studium, ganz eindeutig. Durch Studium. Das habe ich da so mitbekommen. Ich habe mich mit Literatur beschäftigt und bin da so reingewachsen, wo man sich dran wenden kann. Also über den DVE kann man das. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht so genau. Also man kann es über den DVE machen oder man kann googeln über Occupational Science in Deutschland, weil da gibt es eben eine Gruppe, die sich vor 2 Jahren gegründet hat, Occupational Science in Deutschland. Es gibt auch Vereinigungen in Europa und es gibt auch weltweite Vereinigungen, aber man sollte ja dann eher in Deutschland anfangen.
Genau, und kann man dort einfach dann mitarbeiten? Also wenn man die jetzt anschreibt, dann super. Ja. Also wer Lust hat, jetzt gerade nach der Folge, schreibt und meldet euch dort und macht mit. Ich glaube, da kann unser Beruf nur vom profitieren.
Absolut, ja.
Ja, genau. Liebe Rebecca, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Ich finde es ganz toll, dass du uns von diesem theoretischen Thema in so einen praktischen Bezug mitgenommen hast. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie denken, Occupational Science, Entschuldigung, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Boah, jetzt muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen, wo unsere Berufsidentität doch schon so zerrissen scheint. Ne? Ja. Jetzt kommt da noch mal was Neues dazu. Und ich finde, du hast es echt sehr angenehm erklärt, auch mit sehr praktischen Beispielen, wo man dann einfach auch sagt, ah ja, da kann ich mitreden. Ja klar, ein Schlaganfall, das ist ein Ereignis, da geht es nicht mehr so wie vorher. Ne? Ja. Genau, daher vielen Dank dafür. Wenn ihr jetzt noch, die ihr hier zuhört, Fragen habt, die euch jetzt aufgeploppt sind und ihr sagt, Mensch, dieses Thema ist wahnsinnig spannend, dann schreibt uns gerne unter der-podcast@gmx.de oder auf Facebook. Oder haut Kommentare drunter. Wenn euch da nochmal irgendwas interessiert dazu, dann nehmen wir da nochmal Kontakt auf jeden Fall mit Rebecca auf, dass da keine Frage unbeantwortet bleibt. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback zu dieser Folge. Und genau, und wenn ihr sonstige Themen habt, immer her damit. Wir sind sehr dankbar.
Auf alle Fälle. Und,
ja, wünschen euch jetzt...
Genau, ich will kurz dazu sagen, ich werde den Link von der Occupational Science Deutschland in die Beschreibung mit reinpacken dann. Ich glaube, das ist dann einfacher zu finden.
Ja, sehr gut.
Genau, Rebecca, von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank,
sehr gerne,
dass du mit uns heute gesprochen hast. Mich hast du angetriggert wieder. Ist es so, das Thema ist nicht bei mir eingeschlafen, aber so ein bisschen nach hinten gefallen und hast mich da wieder ein bisschen angetriggert. Vielen Dank dafür. Und genau. Ansonsten würden wir sagen, bis zur nächsten Folge.
Genau.
Bis dahin. Eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.